Die erste Lesung erzählt eine der dunkelsten und am schwersten verständlichen Geschichten der Bibel, die Opferung Isaaks. Sie zwingt zum Nachdenken darüber, welche Gottesbilder und welches menschliche Handeln zum Tod führen und welche zum Leben. Am Ende steht die Erkenntnis, Gott will keinen Tod, Gott rettet. Das gilt für Isaak und für Jesus. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham! Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einen der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Als sie an den Ort kam, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deinen Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Wort des lebendigen Gottes.
Danke sei Gott.
Der Herr sei mit uns. aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Schwestern und Brüder und Herren, liebe Kinder, wir haben heute 2 sehr spannende Bibelstellen gehört. Einmal aus dem Alten Testament das Opfer des Abrahams und dann aus dem Neuen Testament die Geschichte von der Verklärung Jesu. Ich versuche mal, beide zusammenzubekommen. Und dann fange ich am besten mal bei uns heute an. Unsere Vorstellungen von Gott sind ja so unterschiedlich, wie auch wir Menschen von heute sehr unterschiedlich sind. Jeder Jeck ist anders und entsprechend sind auch im Christentum die Vorstellungen von Gott jeweils anders. Für die einen ist Gott der Allmächtige im Himmel, der mit Opfern bestürmt werden muss, damit er das tut, was wir gerade hätten. Zum Beispiel ein Wunder, mit dem die Corona-Pandemie blitzartig von der Bildfläche verschwinden würde. Für andere ist Gott mehr ein philosophischer Gedanke, eben das, worüber hinaus nichts Größeres mehr gedacht werden kann. Der lässt sich auch durch Opfer oder Gebete nicht dazu zwingen, das zu tun, was wir gerne hätten. Der lässt sich nicht in unser Bild von ihm reinpressen. Und genau davon erzählen die biblischen Texte des heutigen Sonntags. Für den Abraham war es selbstverständlich, dass Gott von ihm die Opferung seines Sohnes Isaaks verlangen durfte. Das war eben bei den Gottesvorstellungen seiner Zeit Gang und Gäbe. Menschenopfer gehörten zu den ihn umgebenden Religionen einfach dazu. Aber ist das heute anders? Den Göttern unserer Zeit werden tagtäglich zigtausend Menschenleben geopfert. Im vergangenen Jahr starben in der Bundesrepublik 2724 Menschen bei Verkehrsunfällen. Die hätte es nicht gegeben, wenn nicht die motorisierte Mobilität einer unserer zeitgenössischen Götter wäre. Oder jetzt in der Corona-Pandemie. Wie viele Menschen werden zum Opfer werden, weil die Güter dieser Welt ungerecht verteilt sind und die reichen Länder sich die Impfstoffe zuerst und nur für sich sichern? Die Lesung aus dem Alten Testament mit der Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak hält dieses Opferverhalten an. Nein, dieser Gott, dem der Abraham glaubt, will keine Menschen opfern. Der will nicht, dass Eltern ihre Zukunft, ihre Kinder opfern, damit Gott besänftigt wird. Dieser Gott ist anders als all die anderen Götter rund um Abraham herum. Später dann in der Tora, den 10 Geboten sozusagen, gibt dieser Gott dem Volk Israel eine Sozialgesetzgebung, die Zukunft ohne Opfer möglich macht. Und genau auf dieser Tora fußt unsere soziale Marktwirtschaft. Meine Schwestern und Brüder, mit dem Evangelium von der Verklärung Jesu Christi geht genau diese alttestamentliche Geschichte weiter. Die Jünger erleben das so, dass Jesus mit den Propheten Elia und Mose zusammentrifft und die miteinander reden. Der Petrus kommt dann auf die kluge Idee, das im Foto festzuhalten, beziehungsweise den dreien eine Hütte bauen zu wollen. Wir kennen das ja von uns selbst. Besondere Momente wollen wir im Foto oder Video festhalten. Sei das die Taufe, die Erstkommunion, die Firmung, die Hochzeit, die Priesterweihe und sogar die Beerdigung. Nur Beichte, die will keiner im Foto festhalten. Klar, es gibt Momente im Leben, wo wir uns Gott besonders nahe spüren, wo da was ist, was über uns selbst hinausweist, wo da was ist, was nicht aus uns selbst herauskommt und was wir nicht selbst machen können. Zum Beispiel die Liebe zu einem Menschen. Das wollen wir auf einem Foto festhalten. Allerdings, weder die Liebe zu einem Menschen noch die Begegnung mit dem Gott, der immer ganz anders ist, als wir es uns vorzustellen vermögen, lassen sich festhalten oder sozusagen auf den Moment einfrieren, und wenn wir es doch tun, dann ist es schon vorbei. Für mich ist der letzte Satz bei dieser Verklärungserzählung ganz wichtig. Als sie sich dann umblickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Im Klartext heißt das doch, dass sie nach dieser visionären Sicht nichts anderes mehr gesehen haben als den Menschen Jesus von Nazareth. Im anderen Menschen Gott zu erkennen, das ist die Botschaft des christlichen Glaubens. Und das gibt mir jedenfalls sehr viel Freude und Erfüllung. Gott ist mehr und anders, als es uns Kirchensysteme und Religionen vormachen. Unsere jüdisch-christliche Tradition erzählt uns davon, dass Gott nicht mit uns spielt, sondern dass er uns liebt. Dass er uns bis zur Selbsthingabe liebt und nicht wir ein Opfer für ihn erbringen müssen oder selbst zum Opfer werden müssen. Mit dem Tod Jesu Christi am Kreuz ist ein für allemal Schluss mit der Opferei. Und das scheint mir zurzeit das Problem unserer Kirche und des Christentums überhaupt zu sein. Gottes Beziehungswille zu uns ist dynamischer, lebendiger und vielfältiger als unser statisches, bewegungsloses und dogmenkonformes Gottesbild. Im Endeffekt unterscheidet sich das Christentum dann auch nicht mehr vom Islam. Da wird dann mittels der Religion Macht über Menschen ausgeübt. Meine Schwestern und Brüder, vielleicht kommt ja gerade alles an Beziehungsverhinderung oder Behinderung in der Corona-Pandemie zusammen. Seien das die aktuellen Vorschriften der Corona-Schutzverordnungen, die Regeln, wer wann, mit wem und wie lange zusammenkommen darf. Oder seien das die kirchlichen Moralvorschriften, wer mit wem zusammen und intim sein darf, und die sind älter als Corona-Schutzverordnung. Und wir spüren alle in dieser Situation der Pandemie, dass uns nichts mehr fehlt als unsere alltäglichen Beziehungen, egal wie sie seien. Angesichts der Kirchenaustrittswelle rund um den Umgang mit der Missbrauchsstudie im Erzbistum Köln frage ich mich, ob es da nicht einen Zusammenhang geben könnte. Könnte es sein, dass unsere Zeitgenossen der Ansicht sind, dass die Kirche Beziehungen ermöglicht oder verhindert und verbietet, um Macht über die Menschen zu behalten? Könnte es sein, dass Menschen sich von der Kirche verarscht vorkommen, weil ihre Beziehung außerhalb der kirchlichen Normen sanktioniert wird, während Missbrauchstäter innerhalb des Systems Kirche geschützt zu werden scheinen? Mich ärgert das, weil nämlich die Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes im Vater, Sohn und Heiligen Geist ein wahnsinniges Potenzial hat. Diese Lehre bedeutet kurz gefasst nichts anderes als das, dass Gott in sich so sehr Beziehung ist, dass selbst die Macht des Todes diese Beziehung nicht behindern kann. Und genau da haben wir als Kirche neue Wege zu suchen und zu finden, damit Beziehungen möglich sind und werden, egal welche.